Herzlich willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über das Leben und Leiden eines PhD. Mit
Boris,
Didi
und Sascha.
Ich bin das Softball und führe euch heute durch die Sendung. Das heutige Thema handelt über Produktivität und Medienkonsum. Vorm Loslegen, es wird geflucht. Und heute senden wir auch aus dem Kölner Dom, beziehungsweise aus unseren Self-Made-Studios, weil Covid uns immer noch davon abhält, in unseren geliebten WU-Keller zu gehen. Verzeiht uns daher die schwankende Tonqualität.
Wunderbar.
Ich habe die Schätzfrage vergessen.
Ja, dann machen wir die jetzt einfach am besten.
Schätzfrage. Am 22. Jänner 2020
hat... Das ist mein Geburtstag. No shit. Okay, sorry.
Na super, jetzt wissen Leute, wer du bist. Egal, weiter.
Und wie alt du bist. Also du bist jetzt ein paar Tage alt. Also am 22. Jänner 2020 hat Donald Trump einen Rekord aufgestellt. Und zwar hatte er an dem Tag die meisten Tweets an einem Tag, die er jemals in seiner Präsidentschaftszeit getweetet hat. Wie viele Tweets hat er getweetet?
22. 38.
Bevor er aufwacht. 73.
Gut. Die Auflösung der Schätzfrage gibt es dann am Ende. Die Frage vereint üblich unsere beiden Themen heute, Produktivität und Medienkonsum. Ich würde direkt starten mit Didi. Wann fühlst du dich denn produktiv?
Produktiv, eindeutig am Morgen. Also ich bin so Morgenmensch und bei mir hört der Tag eigentlich mit 12 Uhr auf. Also in meinen Augen sollte man nach 12 Uhr nicht mehr arbeiten.
Wie ein wahrer
Auch meine Meinung, mein Tag beginnt aber erst um 11. Also... Ja, also das ist wirklich meine Zeit. Meine Zeit beginnt so zwischen 6:30 und 12 Uhr und einer Minute. In dem Moment, wo die Mittagsglocke läutet, bin ich eigentlich nur mal auf Halbgas unterwegs.
Das ist aber wohlgemerkt nicht Corona-bedingt, das ist Standard.
Das ist every day, all day.
Boris, geht's dir auch so? Doch genau deine Zeit, wann du produktiv bist.
Ja, das ist sehr lustig, weil es bei mir genau das Gegenteil ist. Also vormittags werden eher so Kleinigkeiten abgehakt und so richtig produktiv wäre ich eher ab 4 Uhr nachmittags. Schade, dass der Tag dann auch erst 2 Stunden später auch dann eigentlich vorbei ist. Aber wenn wirklich was eine Abgabe ist oder so, tatsächlich sind meine produktivsten Stunden erst so nach 4 und dann ein bisschen nach 3.
Mhm. Sascha?
Wir zeichnen hier voll das wunderbare, stereotypische Bild von Forschern, die halt auf dem Arsch sitzen und nichts machen den ganzen Tag. Ich würde ehrlich gesagt gern wissen, was du überhaupt meinst mit produktiv sein. Also was genau zählst du als produktiv sein?
Was zählst du denn als produktiv sein?
Ja, es gibt das eine, wo ich produktiv unter Anführungszeichen bin, also wo ich mich hinsetze und irgendwelche E-Mails beantworte und irgendwelche Korrekturen mache. Das ist halt irgendwie so Sachen von der Checklist runterbringen. Und dann das andere produktiv, wo ich halt mich hinsetze und irgendwelche Sachen lese oder gucke, dass ich mit meinen Daten arbeite, auch wenn da jetzt produktivitätsmäßig gar nicht so viel weitergeht im Sinne von geschriebenen Zeilen von Code oder im Sinne von wirklich gelesenen Papers.
Aber das sind für mich zwei ist Sachen. Da Produktivität nicht immer gleichgesetzt mit Effizienz? Also automatisch, wenn ich das Wort höre, denke ich mir, okay, Leute meinen, dass ich effizient sein muss. Produktivität ist so, ja, Effizienz. Ja.
Also ich sehe es... Also ich sehe es auch so, dass ich sagen würde, Produktivität ist so ein bisschen das Verhältnis von der Zeit, die man reinsteckt und was am Ende rauskommt. Aber ich glaube, dass um wirklich produktiv zu sein, braucht man eigentlich beide Zeiten. Also die, wo dieser Wert recht niedrig ist, wo man irgendwie so ein bisschen, wo man mal eine Runde rausgeht, wo man eher so ein bisschen über Paper drüber fliegt, wo man sich mal in seinem Stuhl im Kreis dreht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zeit, wo man wirklich kontinuierlich 4-5 Stunden an einer Aufgabe sitzt, ob das jetzt Daten sind oder ob das ein Text ist. Aber wenn, als du mir die Frage gestellt hast, habe ich die Frage eher beantwortet hinsichtlich dahin, wo ich wirklich Stunden habe, die zusammenhängend sind, in denen ich konzentriert an einer Sache arbeiten kann.
Mhm. Das heißt, ihr setzt euch immer Ziele vorher, was ihr erreichen wollt, und dann anhand dessen messt ihr, wie produktiv ihr seid oder dann im Nachhinein wart.
Nicht unbedingt. Also nicht unbedingt, ne?
Ich glaube, das ist, ja.
Ich mache das schon, ehrlich gesagt. Mach das gar nie?
Ich hab so einen 2-Wochen-Plan, wo ich mir halt immer so Ziele aufschreibe für die Woche und die dann halt auch versuche irgendwie, wo ich mir irgendwie Zeiten ranschreibe, wo ich mir denke, so lange brauche ich circa für die Dinge. Und also ich versuche es halt wirklich zu messen.
Auf so einem Mikrolevel, dass du sagst, diese Aufgabe wird 4 Stunden brauchen, sie wird dienstags vormittags und donnerstags nachmittags bearbeitet?
Das versuche ich zu machen, aber es klappt halt. Was mich, diese Art von Planung, dieses so Scrum-mäßige, wo ich wirklich so versuche, Aufgaben zu machen und die auseinanderzunehmen, die treibt mich dann eben in diese erste Produktivität, dieses so, dieses ja E-Mails abarbeiten und Korrekturen machen und auf die Lehre vorbereiten, weil dann, ich weiß nicht, ich tue mir schwer, wirklich realistische Ziele für jetzt wissenschaftliche Arbeit zu machen. So, okay, ich bin produktiv, wenn ich 4 Paper gelesen habe. Mhm. Oder ich bin produktiv, wenn ich 500 Zeilen Code geschrieben habe. Wo es halt dann voll drauf ankommt, naja, wie sehr hast du das Paper gelesen und wie sehr hast du es verstanden und wie definiert man da die Effizienz? Und genauso mit dem Code schreiben, es kann eine Zeile Code viel wertvoller sein, wo du dir echt Gedanken reingesteckt hast, wie wenn du da einfach was runterklopst.
Ist nicht das Problem, dass da eine riesige Ambiguität drin ist, und das ist absolut das, was Boris ja gemeint hat mit, es gibt die verschiedenen Arten von quasi wenig tun und dann viel tun, weil unser Endprodukt ist halt das Paper oder das Finding, und du kannst zum Beispiel 4 Papers lesen, das kann dich aber absolut nicht weiterbringen. Und in der Hinsicht kannst du halt, gibt es eine Ambiguität zwischen dem, was du tust und was aber nicht unbedingt zu irgendwas zum Endprodukt beitragen muss. Also nicht so wie beim Regal einordnen oder Auto zusammenbauen, keine Ahnung.
Klassische Aufgabe.
Geilste Analogie für produktiv sein, Regale einräumen. Ja, man merkt, die hat vor seiner wissenschaftlichen Karriere beim Merkur 10 Jahre gearbeitet, als Regaleinräumer.
Das ist mein Lösungsvorschlag. Wenn du wirklich frustriert bist, dann räumst du Regale ein, dann weißt du, was produktiv ist. Mein Buchregal ist der Zeuge, ja.
Aber ich finde, das zeigt schon so eine schöne Zweischneidigkeit auf. Also ich mache das gerade. Ich habe gerade eine Challenge mit mir selber, da ich halt jeden Tag mindestens ein Paper lese. Und dann merke ich bei mir selber zwischendurch so, dass ich dann eher nach Hause will, dass die letzten Seiten vom Paper schneller lese, um quasi mein gestecktes Ziel zu erfüllen, anstatt dem Gedanken zu folgen und zu sagen, ah, das klingt nach einem interessanten Paper, das sollte ich jetzt nochmal schnell googeln, was die da gemacht haben, und das nochmal nachschlagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite zwingt es mich dazu, wirklich täglich ein Paper zu lesen. Mhm. Und ich glaube, dass es zu einem gewissen Grad schon sinnvoll sein kann, sich auch in dieser explorativen Phase der Forschung, wo ich jetzt gerade zum Teil auch wieder bin, sich trotzdem Ziele zu stecken, um dran zu bleiben und auch kontinuierlich zu arbeiten. Aber ich glaube, es darf da nicht so sklavisch werden, dass man versucht, seine eigenen KPIs irgendwie nach oben zu treiben und zu sagen, oder noch geiler ist, wo ich mich auch schon erwischt habe, ich nehme quantitatives Paper, schön 10 Seiten, das rock ich schnell runter. Scheiß mal auf den Literature Review. Die 35 Seiten sind mir auch zu anstrengend.
Ja. Aber prinzipiell keine AMR-Paper lesen.
Weg damit! Also Soziologie, raus! So
Papers. Also nimm eigentlich nur die, was bis 10 Pages gehen, alles andere wird
genau.
Schön SMJ. Ja, nicht mal welche.
Ja, also das ist mein Hack. Also mein Tipp für alle ist einfach keine Paper lesen. Also wisst ihr, keine Ahnung, wie produktiv man da sein kann.
Ihr müsst auch wissen, Sascha sitzt gerade unter einer Leiter, wo Fließdecke drüber gelegt wurde in seiner Höhle und will einfach keine Paper lesen.
Ich habe gehört, das neue Ding, was jetzt wieder kommt, ist Aluhut aufhaben und sich vor Mind Control vom Staat schützen. Und ich mir dachte, ich mache mir das jetzt hier permanent in meinem Arbeitsumfeld. dass mich die WHO und wer auch noch nicht mehr abhören kann und meine, was auch immer die dann machen mit meinen Gedankenwellen.
Aber wenn die deine Gedanken haben wollen, müssen sie schon den Desk Reject Podcast hören.
Aber ja. Wir wissen, dass Sascha absolut komisch ist. Was ist mit dir so voll? Wo ordnest du dir ein?
Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, was ihr angesprochen habt. Diese, also Produktivität ist ja eigentlich so ein Wort, was man befüllen muss, damit es überhaupt an Bedeutung gewinnt. Und diese Unterscheidung zwischen, was Produktivität im wissenschaftlichen Arbeiten bedeutet, zu in anderen Bereichen. Also, wobei ich mich halt erwische, ist, ich bin schon ein Mensch, der nur zufrieden ist, wenn er oder sie sich produktiv fühlt. Und produktiv hieß lange für mich einfach was machen. Solange ich was mache, bin ich produktiv. Mm. Ja. Und solange ich dann am Ende des Tages sehe, was ich gemacht habe, war ich produktiv und einfach sehr ergebnisorientiert. Mm. Und jetzt muss ich mich schon sehr, ja, jetzt muss ich umdenken, dass in der Wissenschaft Ergebnisse auch nicht so sichtbar sein können. Und da erwische ich mich dann doch selber, dass an Tagen, wo ich in der Wissenschaft nicht wirklich was voranbringe, dass ich dann froh bin, wenn eine E-Mail reinkommt, die ich dann beantworten kann, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe etwas gemacht.
Mich hätte interessiert, also das ist was ich mir gerade auch dabei denke. Ich glaube, wir haben alle zumindest irgendwie vorher in der Praxis gearbeitet. Zumindest ein bisschen, oder?
So getan, ja.
Ja, also wir haben halt, wir sind nicht diesen vielleicht naturwissenschaftlichen Weg gegangen, wo man sagt, von Eintritt in die Uni bis wirklich ans Ende des Lebens ist meine Forschung. Und da frage ich mich, ob dieser Produktivitätsgedanke aus der Arbeit kommt? Also so, wenn man wirklich wenn man reingeht in die Bildung, so mit dem Forschungsgedanken, ich frage mich, ob dieser Produktivitätsdrang bei, sagen wir, ich nenne es einfach geborenen Forschern oder sonst was, ob der existiert, so in dieser Art, dass man das Gefühl hat, was wir jetzt angesprochen haben, so es muss irgendwas von der To-Do-Liste abgearbeitet werden, weil sonst hat man keinen Wert als Menschen fast.
Okay. Also so, das letzte ist schon sehr krass. aber ich glaube schon, dass wir so geprägt sind. Keine Ahnung, geborene Forscher, ich fühle mich jetzt nicht so.
Ja, eben aber sind wir selbst, alle eben nicht.
Also ich hatte eigentlich auch nicht die Intention, in die Forschung zu gehen. Aber selbst wenn ich das gehabt hätte von Anfang an, im Studium wird dir ja das Gleiche vermittelt. Du hast immer Deadlines, du hast Abgaben, du musst produzieren. Und du hattest eigentlich gar nicht so Freiraum, um frei zu denken. Also so ging es mir, obwohl man an der Universität ist. Okay. Und jetzt im PhD-Studium ist das erste Mal, dass ich plötzlich Freiheit habe, zu denken und nachzudenken und auch Umwege zu gehen und unnötige, in Anführungsstrichen, Sachen machen zu können.
Mhm. Also ich finde, wir sollten generell viel mehr über unsere Papers reden. Also mir kommt vor, auch jetzt bei uns auf der Uni, also wirklich im wissenschaftlichen Personal ist mir das zu wenig, dass wir eigentlich über das reden, was wir lesen. Und das ist eigentlich schade, weil unser Kernpunkt ist halt so einen großen Teil das Denken. Und das hat Sofa ja vorher gesagt, jetzt hat man die Freiheit wirklich zum Denken. Das Problem ist, es ist nicht einfach, wirklich nachzudenken. Also wirklich nachzudenken. Gerade wenn wir unsere Studierenden betreuen, ich sage denen immer, okay, ich sage euch gleich, mit was ihr Probleme haben werdet, ist die Dateninterpretation, die Datenanalyse wirklich. Weil das bedeutet, nicht nur zu beschreiben, was ihr gemacht habt und was andere sagen, sondern wirklich dann sich zu fragen, was bedeutet das? Und das, ich finde das für mich immer noch schwierig. Also es ist, was bedeutet das wirklich? Du liest das Paper und dann fragst du, was bedeutet das?
Ich würde gerne aus meiner Höhle auch noch was hinzufügen. Genau, also diese Sachen, die wir jetzt auch viel zu wenig machen, diese Momente, wo wir uns halt hinsetzen und halt uns gegenseitig irgendwie erzählen, wo wir gerade festhängen oder was wir nicht machen. Nicht einmal, wenn man selber erzählt, aber einfach auch, wenn man zuhört, auf einmal bilden sich, keine Ahnung, irgendwelche Synapsen oder neues Verständnis, einfach nur, wenn man es ausspricht und mal erzählt oder wenn man einem anderen bei seinem Problem zuhört. Und auch, es ist total paradox, es hilft mir immer jedes Mal sehr viel, diese Stunde oder was genommen zu haben, auch wenn ich nicht viel rede oder wenn ich rede, das mal zu verbalisieren mit jemandem, der dann auch ein bisschen Feedback dazu geben kann. Aber im gleichen Moment denke ich mir dann immer, und ich glaube, das hast du auch, Didi, das ist so ein, da habe ich keine Zeit dafür. Ich muss gerade irgendwas, also das ist schwer, diese jedenfalls, oder du willst einfach nicht mit mir reden, das kann auch sein. Wir haben schon lange nicht mehr geredet.
Okay, um das Ganze klarzustellen, ich schicke da einen Gegenvorschlag für einen Termin und der wird einfach nicht erhalten. Beachtet. Ja,
den genau, habe ich nie
jetzt kommen wir ausreden. Das ist so, ja, ich wollte mit dir, aber nein, ich habe nie geantwortet.
Aber ja, ich habe immer so eine interne Barriere, wo ich mir denke so, ja, aber ich kann mir das nicht erlauben, dass ich jetzt eine Stunde rausnehme, um einfach nur mit einem Freund zu sprechen, weil es fühlt sich dann fast schon eben unproduktiv an.
Aber ich will da kurz nochmal eingreifen. Ich glaube, wir reden über zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Reflexion, auch die weitere Auseinandersetzung mit den Inhalten, mit einem Gegenüber. Und das andere ist eher so eine Accountability schaffen oder auch so eine soziale Überprüfbarkeit der eigenen Arbeit. Und ich glaube, das Erstere ist eh total wichtig, also darüber zu sprechen, bla bla bla. Aber ich glaube, diesen zweiten Teil kann man auch leicht einfach schaffen. Als ich es wirklich sehr schwierig hatte im Homeoffice, habe ich mit einem Kollegen, haben wir uns morgens zusammen telefoniert, 10 Minuten, so ein Stand-up gemacht, obwohl wir natürlich saßen vor dem Computer, haben gesagt, heute sind meine Ziele, ich will die Paper lesen und ich will da und da das was machen. So, das bleibt auch unkommentiert eigentlich. Es geht nur darum, dass man es teilt. Mhm. Und dann abends telefoniert man sich kurz nochmal zusammen oder zur Mittagspause und sagt, ich habe die und die Fortschritte gemacht, das und das hat nicht geklappt, das und das hat geklappt. Um halt diese soziale Accountability einfach zu kreieren. Natürlich ist dem Gegenüber das vollkommen scheißegal, ob du das Paper jetzt gelesen hast oder nicht.
Was hast du für Freunde?
Ja, ihr wisst doch, wie das ist.
Deine Mama.
So richtig will man auch nicht, dass die anderen Fortschritte machen. Nee, Spaß. Nein, aber das hat mir tatsächlich geholfen. Also
ja. Didi, das warst nicht du, der Kollege.
Nee, es war jemand anders tatsächlich.
Aber ja, das haben Didi und ich tatsächlich auch gemacht. Das hat mir voll geholfen. Wir hatten einfach ein ganz simpel Trello-Board und da dann Ziele aufgeschrieben und dann konnte man die auch immer abticken, wenn man die geschafft hat, was immer ganz motivierend war. Und vor allen Dingen fand ich gut, dass die wir abgetickt haben, also halt die Erfolge, die wir wirklich gemacht haben, haben wir nicht gelöscht, sondern auf ein anderes Board verschoben. Dass man dann halt auch wirklich sieht, was man schon gemacht hat. Ja, und nicht nur, was immer noch vor einem liegt.
Ja, ich würde da gerne einen Alternativvorschlag noch bringen zu dieser Produktivitätsdebatte. Wie cool wäre, wenn wir einfach einmal eine Woche machen würden, wo wir jeden Tag nur eine Stunde arbeiten, quasi Montag. Montag bis Donnerstag, weil Freitag, sind wir ehrlich.
Ich glaube, du beschreibst meine letzte Woche. Ja.
Aber ich würde mir das so vorstellen, dass man wirklich sagt, man arbeitet eine Stunde und die macht man in der Zeitzone, wo man sich selbst am besten fühlt. Ob das jetzt der Nachmittag ist, der Abend oder morgen. Und wirklich eine Stunde. Und da aber muss man komplett konzentriert sein und wirklich denken und schreiben. Also ich würde denken und schreiben das Ganze nennen. Und dann den ganzen Tag nichts mehr mit der Arbeit zu tun hat. Das wäre quasi keine E-Mails, keine Lehre, keine Forschung, gar nichts. Und dann die Woche einmal später reflektiert und schaut, wie ordnen sich diese Gedanken ein in das ganze Research-Projekt, was man überhaupt unternimmt.
So, ich weiß nicht, ob das mein Forscher so cool fände.
Ja, muss er. Ja, also aktuell glaube ich.
Tut mir leid, Professor, ich habe heute ein Projekt ausgemacht.
Es läuft ein Experiment.
Dass wir eine Woche lang nur eine Stunde arbeiten.
Sie stören aber mich von meinem Experiment.
Ich finde es cool, das könnte man umlegen eben auf, dass man vielleicht nicht komplett die E-Mails abdreht und einfach nicht mehr verfügbar ist für eine Woche, weil ich glaube, das geht in unserem, in ja, keinem wo? Job, dass du dann einfach alles ignorierst um dich herum. Aber man könnte halt machen, dass man sagt, okay, nur eine Stunde an der Forschung arbeiten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Na, für mich wäre es wäre radikal okay. Zugang. Du darfst wirklich nur eine Stunde arbeiten. Und ich denke mir, wo, wenn nicht in der Wissenschaft, kannst du das umsetzen? Weil ich kann mich rausnehmen. Wenn ich in der Ferienzeit möchte im Sommer, dann kann ich das wirklich einmal so anlegen, dass ich mich komplett rausnehme. Und ich glaube, das ist extrem schwierig, dass man sich eine Stunde wirklich konzentriert. Also das ist wirklich hardcore. Und dann aber wirklich den ganzen Tag was anderes macht. Also ich meine Freizeit und nicht arbeiten.
Das, ich glaube auch, gespannt, dass es funktioniert.
Ja, und zu schauen, okay, wie ordnen sich die Gedanken ein, was hat das, also man muss halt wirklich, man muss das sehen wie ein Marathon, den man läuft, eine Stunde lang, jeden Tag, und man läuft 5 Marathons.
Aber ich beobachte bei mir einfach was anderes, also ich glaube, dass das für mich nicht gut funktionieren würde, oh. weil ich beobachte, dass bei mir eher so im Hintergrund die ganze Zeit Gedanken laufen.
Mhm. Und genau das ist es ja. Und, aber quasi, du hast dann den ganzen Tag Zeit für diese Hintergrundgedanken. Weißt?
Ja, okay,
fair enough. Die Hintergrundgedanken werden bei mir den ganzen Tag einfach nur, du sollst arbeiten, du sollst arbeiten, du sollst arbeiten, ist eine scheiße Idee, ist eine scheiße Idee, ist eine scheiße Idee.
Aber allein die. ich hasse die, ich verliere meinen Job.
Warum hast du auf die gehört? Bist du wahnsinnig? Ich glaube, was dabei jetzt herauskommt, und ich glaube, es bei vielen ist es einfach vor allem bei der Arbeit, man merkt halt, dass jeder ziemlich anders tickt. Und man muss, was Adili, glaube ich, ansprechen wollte, ist, man muss irgendwie seine mentale Höchstleistung irgendwie versuchen abzurufen für die Forschung. Sei das, indem du es versuchst, dass du dich eine Stunde lang am Tag fokussierst, was für einen anderen vielleicht heißt, 4 Tage der Woche nichts mit Arbeit zu tun und dafür einen Tag voll reinbrettern. Aber ich glaube, das ist von Person zu Person anders. Und ich weiß nicht, ich würde vielleicht, weil wir jetzt, glaube ich, echt schon gute 20 Minuten drüber geredet haben, das Sofa überlassen, die nächste brennende Frage anzustoßen.
Ich mache aber so schöne Übergänge eigentlich. Ich hatte schon so eine schöne Übergangsfrage. Verdammt. Die muss man nicht auf die Metaebene.
Ich schneide mich einfach raus.
Ich wollte nur noch einen Gedanken, abschließenden Gedanken zu dem Thema sagen, dass wenn man so eine eigene Lösung findet, also klar muss jeder und jede seine eigene Lösung finden, aber was mir einfach aufgefallen ist bei solchen Experimenten, also Didi und ich haben mal so eine Sprintwoche gemacht, wo wir wirklich gesagt haben, okay, 1,5 Stunden konzentriert arbeiten, dann wirklich Pause machen und dann nochmal 1,5 Stunden konzentriert arbeiten und dann auch Schluss. Und da war ich so produktiv. Und seitdem wir das gemacht haben, Didi, deswegen habe ich mich jetzt auch zurückgezogen, die 2 Wochen, bin ich so unzufrieden mit mir selber, weil ich dieses Produktivitätsniveau nicht nochmal erreiche. Und also solche Experimente können auch gefährlich sein. So, was ich euch jetzt noch fragen wollte.
Und jetzt der Übergang.
Womit lenkt ihr euch denn ab?
Oh.
Jetzt ganz offen. Wir sind ja anonym.
Ja, laufen gehen ist auch so trügerisch, wenn man denkt, boah, da war ich jetzt urproduktiv, da war ich jetzt 2 Stunden laufen, jetzt muss ich erstmal was kochen, okay, jetzt muss ich kurz chillen und zack, ist es Abend. Und also dann war's das auch. Also das ist, ja, das war ein guter Zeitfresser. Und Call of Duty, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Call of Duty.
Aber das, ist es was, ist es, um die Frage zu verstehen, ist es was, was du in deiner Arbeitszeit machst, um dich abzulenken? Es hört sich eher so nach an, so wo du halt wirklich Zeit rausnimmst, sei es nach der Arbeit oder zum Laufen mal während der Arbeit.
Ach so, ja, es ist schon, also aktuell in der gegebenen Situation, es ist schon während der Arbeitszeiten. Ansonsten, ach so,
läuft nebenbei Call of Duty.
Kurz, einmal Warzone gewonnen, gar kein Problem. Ach so, ihr meint es eher so, wenn ich ja wirklich am Schreibtisch sitze. Ja, ja, Social Media ist schon ein großes Problem.
WhatsApp, das Handy.
Arbeitskollegen quatschen. Kaffee holen.
Es gibt genug.
Ja, es ist, ich tue mir da mega schwer und ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber das Komische ist, bei mir die krassesten ablenkenden Gedanken, wo ich halt wirklich, wo mein Kopf, warum auch immer, sich richtig Gedanken macht, was ich denn alles anders machen könnte, ist halt wirklich, wenn ich mich hinsetze und irgendwas arbeiten sollte, sobald ich ein Paper aufmache, was ich unbedingt lesen sollte, schießen mir 35 Sachen in den Kopf, die ich jetzt kurz noch checken sollte, die ich noch nachsehen sollte, die ich lieber machen sollte. Und das kann echt eben sein, von Handyablenkung zu Social Media oder auch einfach andere Paper zu suchen. Einfach, weil ich mich mit dem Paper nicht auseinandersetzen will. Oder wenn ich schreiben sollte, meinen Daten in den Code schreiben sollte, statt dass ich das tue, verbringe ich eine halbe Stunde irgendwie auf Econ Twitter oder auf Stack Overflow und ziehe mir 15 Tutorials und Bücher raus, die ich nie lesen werde, aber wo ich dann das Gefühl habe, das war auf jeden Fall sehr, da habe ich mich auf jeden Fall nicht abgelenkt, ich war sehr produktiv. Aber wo ich dann das Gefühl habe, dass ich dumm bin.
Was ist der größte Versuchung oder was ist eure größte Versuchung? Also was ist am schwersten quasi nicht zu öffnen?
TikTok. Instagram
haben wir was, TikTok und?
Ja, bei mir ist, glaube ich, schon WhatsApp.
Call of Duty.
Ja, Call of Duty, das geht schon. Das sind
unsere
bei mir so
Analytics, Alter.
Ja.
So eine Ablenkung. Keine Ahnung.
Oh, Aufmerksamkeit, love it. Nee, bei mir ist, glaube ich, schon WhatsApp. Call of Duty geht ganz gut. Ich meine, auf der Uni gibt es ja auch keine PlayStation.
Noch nicht. Aber ist das nicht geil? Also Sofort hat uns jetzt zum Medienkonsum hingeleitet, oder? Und jetzt reden wir eigentlich, sind das Medien? Also ist das jetzt Medienkonsum? Weil eigentlich, ja, schon.
Oh Gott, jetzt kommen die Definitionshengste hier.
Okay, möchte ich gar nicht, sondern eher so, ja.
Bei Hengsten ziehe ich mich raus.
Nachvollziehbar. Toxic Masculinity. Ich glaube, da liegt auch wirklich eine große Gefahr, diese Scheinproduktivität. Also so Inhalte, die irgendwie auf den ersten Blick doch irgendwie wertvoll erscheinen oder einem irgendwie auch intellektuell ein gutes Gefühl machen in Bezug auf die eigene Forschung, aber natürlich tatsächlich eigentlich so medium wenig oder medium viel bringen. Ich habe zum Beispiel eine große Faszination für Lebensläufe von anderen Forscherinnen und Forschern und dann gucke ich immer, was die sonst so gemacht haben, womit die so angefangen haben, welchen Unis die waren und so. Das ist super irrelevant, aber ich bin halt da hingekommen, indem ich mir halt einfach ein Paper von denen angucke, auf welcher Uni sind die eigentlich, ja. Ach, wo haben die denn ihren PhD gemacht? Ja. Worum haben die jetzt zuerst geschrieben? Und es interessiert ja wirklich absolut Nüsse. Also wenn das jetzt nicht irgendwie so 15 Leute sind, die relevant für mich sind, das ist ja wirklich super unwichtig. Aber es fühlt sich halt an wie so eine Scheinproduktivität. Das ist halt das Gefährliche. Und auf YouTube das Gleiche. Ja. Ich habe dann immer so meine Deep Dives. Es gibt einen tollen YouTube-Kanal, der heißt 60 Symbols. Da geht es so um Physik. Mega geil. Fühlt sich auch super clever, weil da so Professoren der Physik aus Nottingham sind. Aber man muss für sich selber realisieren, das ist trotzdem nur fucking Entertainment für mich. Die schwarzen Löcher haben jetzt mit meiner Forschung lächerlich wenig zu tun, obwohl ich es mir manchmal anders wünschen würde.
Aber das heißt, wir teilen die Frage zu Medien oder die Thematik Medienkonsum ist ja einerseits zur Unterhaltung oder für Freizeit und dann gibt es einmal Medienkonsum, würde ich sagen, um sich informiert zu halten oder sich zu informieren. Mhm. Und ob das jetzt Nachrichten sind oder forschungsrelevant, das würde ich alles in eine Box tun.
Ich habe da vor kurzem einmal den Moment gehabt, da habe ich das Wall Street Journal als App installiert, um während der Unterrichtszeit quasi ein bisschen up-to-date zu sein in der Hinsicht mehr. Und dann schaue ich mir halt die Business-Section an. Und habe da drüber gescrollt und habe ich gemerkt, eigentlich ist das gerade voll umsonst, weil klar bekomme ich so Updates, aber ich kenne mich mit keinem von den Artikeln dann wirklich aus. Und das heißt, mir fehlt als Lecturer eigentlich das tiefere Verständnis, wie ich das einordnen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist, ich schieße mal gerade selber in den Fuß, weil ich kann es dann eh nicht optimal verwerten. Und was hilft es mir als Vortragender, wenn ich mich nicht tiefer mit der Materie auseinandersetze?
Ja.
Da würde ich auch eigentlich interessieren, eben, das hast du es eigentlich schon angesprochen, aber jetzt wollen wir sagen, eben über den Medienkonsum, neben den Papers, die man liest, seht ihr das als sinnvoll, eigentlich Tagesnachrichten mitzuverfolgen?
Das ist mein Lieblingsthema. Danke, dass du es überleitest. Ich mache einen Rant. Ist nicht vollständig meine Position, ich überspitze sie etwas, aber ich halte Tagesnachrichten für absolut irrelevant. Ich halte es wirklich für Quatsch, sich außer jeden Sport. Tag reinzuziehen. Ja, und natürlich Call of Duty Nachrichten, die neuesten Patch Notes. Welche Waffen sind geiler jetzt? Was ist genervt worden? Aber alles andere ist komplett irrelevant. Es ist vollkommen scheißegal, was irgendwie der Ministerpräsident von Niedersachsen entschieden hat, wenn ich in Wien wohne. Ich verstehe schon, dass es irgendwie ein großes Bedürfnis ist, zu wissen, wieso sich die Gesellschaft weiterentwickelt, bla bla bla. Aber ich glaube, dass Tagesnachrichten einem da grundsätzlich im Weg stehen. Und es eigentlich immer schwieriger ist zu begreifen, was die größeren Dynamiken sind. Wenn man jeden Tag guckt, was irgendwie Merkel gesagt hat, was der Drosten gesagt hat, man kriegt sowieso mit. Die wichtigen Sachen kriegt man sowieso mit. Und man sollte, glaube ich, eher die Augen offen halten für wirklich gute, tiefergehende Artikel und mal wirklich sich davon befreien, wissen zu wollen, was jetzt heute oder gestern entschieden worden ist. Who cares? Und ich mach's wirklich so gut wie gar nicht. Ich habe alle Nachrichtensachen deinstalliert. Ich gucke die Tagesschau nicht. Ich gucke nicht auf Spiegel. Es ist mir wirklich egal. Es geht mir besser. Ich bin glücklicher. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wirklich Dinge verpasst werden.
Boris, man könnte...
Ich bilde mir ein, dass es so... Das ist die größere Dynamik, die besser wird. Das ist mein zentraler Rant dieser Folge. Mach ich mir nicht kaputt. Okay,
Boris, ich wollte nur sagen, man merkt fast gar nicht, dass du nicht in Deutschland wohnst. Also,
den du genannt hast. Ja, okay, was gibt's hier? Kurier, heute.
Da würde ich gerne mal noch was zu sagen. Ich habe jetzt zum ersten Mal, also ich wohne manchmal auch in Deutschland und habe da die Tagesschau geguckt und verfolge eigentlich auch die Tagesschau.
Ja, also ich glaube auch, dass die Einordnung wichtiger ist als die einzelne, als das einzelne Tagesgeschehen. Ja.
Ich finde halt auch, eigentlich stimmt's ziemlich, was der Boris meint, weil im Grunde genommen, man konsumiert meistens Tagesnachrichten ja als Form von Entertainment auch. Also es ist, wenn man es runterbricht, ich finde, es hat, um das auch vielleicht ein bisschen für uns, als wir schimpfen uns Forscher, ich glaube auch, dass das null Mehrwert hat für uns, dass wir über das Tagesgeschehen Bescheid wissen, über dass wir uns da konstant irgendwie informt haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich schlauer oder besser wäre, man würde einfach keine Tagesnachrichten konsumieren, aber nicht jetzt, um zu sagen, okay, stattdessen liest man nur mehr tiefgehende Profile und Papers. Nee, ich glaube, es wäre einfach besser, anstatt dass man Tagesnachrichten liest, dann guckt man halt ein YouTube-Video lieber über was man sehen will. Dann zockt man halt ein bisschen, dann guckt man gleich mal Netflix oder so, statt dass man sich irgendwie Tagesnachrichten reinzieht und da Zeit verschwendet und glaubt, man macht irgendwie irgendwas, was einem weiterbringt oder man ist da super informiert. Ich glaube auch, das stresst einen nur, das hilft einem nicht wirklich viel weiter und es wäre wahrscheinlich echt besser, wenn man sich irgendwie entertainen will, dann tut man es auch mit irgendeiner blöden Serie oder einem Videospiel und die winkt und möchte da auch noch was dazu sagen.
Ja, damit nicht immer ins Wort fallen. Ich bin da voll bei euch eigentlich, weil ich glaube, die Art, wie wir jetzt Medien konsumieren, ist eindeutig oberflächlicher oder viel schneller, viel kürzer. Und sie ändert natürlich unsere Art zu denken auch. Und eine unserer Kernfähigkeiten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollte ja sein, das, was wir vorher gesagt haben, wirklich in der Tiefe über ein Thema nachzudenken. Und da nehmen wir uns eigentlich diese Fähigkeit, wir bauen sie weiter ab, oder? Also wir zerstören sie zu einem gewissen Grad, weil wir die ganze Zeit springen. Also es geht von einem Thema zum anderen, von einem Thema zum anderen und keines wird wirklich dann analysiert in der Tiefe.
Ja. Aber wie kriegt ihr es dann hin, euch auf dem Laufenden zu halten? Vielleicht nicht tagesaktuell, aber so tendenziell?
Ich glaube, Podcast zur Änderung. Ich mache halt wirklich so eine Doppelstrategie, wenn ich Lehre habe, in der Zeit, wo ich lehre, da schaue ich mal so Business News an, weil dann kann ich auch so, ich glaube schon für Studierende ist es oft interessant, wenn du dann einfach Bezug nimmst auf das Tagesgeschehen. Wenn du sagst, okay, habt ihr das gelesen, habt ihr das gesehen, das passiert gerade und das bezieht sich auf unsere Inhalte in der Art und Weise. Aber wenn Urlaub ist, wenn mehr Freizeit ist.
Urlaub, Global Pandemic, Urlaub.
Ich glaube, unsere Zuhörer, ja, die wissen ja schon, wo ich einzuordnen bin, aber dann schalte ich das aus. Also dann ist für mich, ja, probiere ich da echt Abstand zu nehmen.
Gibt's, ich weiß, was ich gerade angezeigt habe, aber gibt's irgendein sowas, was nicht Papers ist, was jetzt nicht klassische Tagesnachrichten sind, was ihr aber gerne konsumiert, um trotzdem irgendwie up-to-date für uns zu sein? Zum Beispiel für mich, was ich großartig finde, sind ausgewählte Newsletter, zum Beispiel von Nature oder Science oder von Psychology Digest, die ich halt bekomme und die gucke ich mir nicht immer an. Aber dann, wenn ich einmal im Monat eins aufmache, finde ich es halt unglaublich interessant. Dann sind da oft so kleine Snippets drin, so wie zum Beispiel diesen einen Nature-Artikel da, worauf wir unsere Folge zu Ängsten aufgehängt haben. Der ist, soweit ich mich erinnere, einerseits ja von einem Kollegen, aber dann auch in meinem Newsletter drin gewesen, bin ich da drüber gestolpert. Habt ihr auch so irgendwie sowas, so was jetzt nicht unbedingt Zeit im Bild oder Tagesschau oder sonst was ist, aber was euch trotzdem so ein cooler Tipp ist, um up-to-date zu bleiben als Forscher?
Was ich mir überlegt habe, was ich aber noch nicht wirklich implementiert habe, ist so ein Twitter-Netzwerk. Also wirklich Twitter-Netzwerk für die Forschung zu machen und das relativ klein zu halten und wirklich nur Leuten zu folgen, die aktuell sind für meine Forschung, weil ich habe das heute gehabt, also wirklich heute habe ich einen Tweet von einem Professor gesehen, der genau in meinem Feld ist und das war obercool, weil der hat sich genau auf ein Problem bezogen, was ich vor ein paar Tagen mit meiner Professorin quasi besprochen habe. Und das war so, das hätte ich sonst nicht gefunden. Mhm. Und ja.
Econ Twitter ist ein Wahnsinn. Also so, es gibt ein paar Hashtags, rstats und Econ Twitter. Da ist es, also das ist unglaublich, über was man da drüber stolpert, wenn man im Feld ist.
Ich hätte noch einen schnellen Tipp, und zwar The Conversation. Und das ist quasi eine News-Webseite, wo die Artikel aber von Wissenschaftlern geschrieben werden.
Okay.
Und das sind immer eher so eine Einordnung, und sie beziehen sich häufig auf ihre eigene Forschung. Der Claim ist Academic Rigor, Journalistic Flair. Also das ist eigentlich ganz cool. Das sind wirklich alle Forschungsrichten, nicht nur unser Quatsch.
Klingt wie der Spruch auf der Rückseite einer Lindt-Schokoladenverpackung.
Mit Traubenuss.
Unser Claim wäre dann Academic Flair.
Without any rigor.
Yeah.
Without any nasty rigor. Also das kann ich empfehlen. Da gucke ich immer wieder rein. Und die Artikelqualität schwankt, aber immer wieder sind wirklich sehr gute dabei.
Ja, dann danke für euren Input. Ich frage jetzt nochmal Sascha, haben wir heute einen Sponsor?
Mann, natürlich haben wir heute einen Sponsor. Ich meine, es geht ja nicht, dass ich die wichtigste Segment vergessen wird. Und die Folge wird uns heute gebracht von wirklich den Rettern in unserer Zeit, also ohne dem wir diese Corona-Krise nie überstanden hätten. Auch wenn wir das Thema jetzt weglassen wollten, wir müssen uns noch bei den essentiellen Arbeitern bedanken, also wirklich bei denen, die
das
soziale Netzwerk und unser Zusammenhalt garantiert haben. Und es geht natürlich um Fitness-Influencer, weil eben, was wäre die Quarantäne ohne unternehmerisch denkende Instagram-Models, die uns erklären, wie wir unsere Zeit im Hausarrest sinnvoll nutzen können.
Sascha spricht über sich selbst.
Ja, genau. Ist eine Werbung für mich, weil just wenn man denkt, dass die Post-Influencer-Zeitrechnung angefangen hat, geht es dank globaler Pandemie erst so richtig los. Und da kann man alles von 5 Minuten die Woche, um auszusehen wie The Rock, bis hin zu 60 Minuten sexy Booty Buster Workouts. Also Pamela Reif und Caro Dauer und Co. sind wirklich für uns hier und zur Stelle und kümmern uns um uns in der Quarantäne. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es noch Rabattcodes auf Fairtrade, Mandelmail und Tidus Sport Unterwäsche für die eigene Instagram-Karriere. Und daher wollte ich unseren Experten fragen, Didi, welchen Instagram-Influencer hast du deine dicken Wadeln zu verdanken?
Das zeigt dir doch mal, wie du mich nicht kennst, weil die sind überhaupt nicht dick und ich habe gar keine Influencers, denen ich folge.
Also ein das großes Geheimnis. Sorry. Ein großes Geheimnis.
Du hast Didi doch bestimmt seine irgendwelche Radfahrer, oder?
Bitte?
Hast du nicht irgendwelche Mountainbiker oder so?
Nein, ich bin mein eigener Influencer.
Mein eigener, wow. Okay, also pure...
Ja, ich schau mal halt,
pure Fotos Bescheidenheit an. Von Didi. Er ist seine eigene Inspiration.
Er stellt seinen Spiegel auf und radelt los.
Nein, was für mich Influencer, was mich voll influenced, sind einfach nur Fotos von Bergen. Das muss ich schon sagen, ja. Also einfach Bergen. Coole Landschaft. Das turnt mich ziemlich an, das gebe ich offen zu. Ja. Okay.
Wir tragen hier ziemlich dick auf mit den Euphemismen. Von unserer Seite gibt es deshalb auch einen Rabattcode, und zwar einfach nur Desk Reject an euren Lieblingsinfluencer schicken via Instagram und ihr bekommt da sicher dafür in der nächsten Story 30% auf Oceans Apart oder eine Sephora Beauty Box, aber nur wenn ihr das dann wirklich hinschreibt. Das wäre wieder unser Segment. Wir sind offiziell gebracht von, gesponsert von der gesamten Influencer-Szene, die wirklich gestanden hinter uns steht, und wir stehen gestanden hinter unseren ganz wichtigen, essentiellen Fitness-Influencern.
Gut, dann löse ich jetzt mal die Schätzfrage auf.
Komm, sag dich Rest hatte.
Zwar, du hast 22 gesagt? 28.
Nee, ich habe
32
gesagt.
Und Sascha hat was mit 70 gesagt?
73.
Am 22. Januar 2020 hat Donald Trump 142 Tweets abgeschickt.
What?
In seiner Höchstperformance-Stunde hat er 41 Tweets in einer Stunde getweetet. Das heißt, alle 90 Sekunden gab es einen neuen Tweet. Er wird übrigens pro Stunde 30.000 Mal gementiont, das heißt, sein Handy ist eigentlich ein Dauervibrator.
Ja, irgendwer muss seine Frau befriedigen.
Oh Gott.
Okay. Okay. Jesus. Vielleicht eine letzte Zeile noch. Also was man alles im Internet findet, ne? Speaking of Medienkonsum und Produktivität. Insgesamt von Jänner, vom 1. Jänner bis zum 28. April, also ungefähr die Tage, die wir in diesem Jahr hatten, hat er schon 1446 Tweets getweetet.
Ist aber übrigens unheimlich geiler Typ zum Followen auf Twitter. Also das
ja, ist schon unterhaltsam. Ja.
Mache ich leider auch.
Ja. Podes, also Geheimtipp.
Kennt ihr schon den? Leute.
Also vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und bald vielleicht auch TikTok. Wenn euch der Podcast gefällt, Twitter habe ich vergessen, sorry Sascha. Auf Twitter tweetet Sascha. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast und überall im Podcast-Universum. Bitte vergebt ein paar Sterne für uns auf Apple Podcast. Schreibt uns eine nette Bewertung. Das hilft uns dabei, unseren Podcast zu finden. An dieser Stelle danke für die ganzen Nachrichten, die angekommen sind bei uns. Wir freuen uns so sehr, wenn ihr uns wirklich schreibt. Das Erste, was wir dann machen, ist ein Screenshot und das in unsere Gruppe posten und dann schreien alle in einem viel zu hohen Tonfall, weil wir uns so freuen. Also, mir wurde es eigentlich verboten, aber ich lese jetzt die Namen auf. Danke, Tim, Dorothea, Dominik, Ming, Heinz, Tom, Lara, Monique, Ricky, Laura, Melanie, Andrea, Anna und Miss Happy 92 für eure ermutigenden Worte.
Danke. Es ist echt super cooles Gefühl, wenn man dann echt liest, dass wir damit Leute auch erreichen und dass es, bis wir mal unser Subscription um 50 Euro im Monat rausbringen, ist das der einzige Dank, den wir uns.
Na, es macht auch ein bisschen Angst, weil man sich dann doch bewusst ist.
Dass ja, voll. Jetzt jedes Mal denke ich so, Alter, da war es immer so ein Müll. Und dann man geht ja immer davon aus, ja, es hört so meine voll Arbeitskollegen und meine Mama, da freut sie sich, mich zu hören. Leute. Und mittlerweile hören es halt wirklich Leute. Das ist super.
Gut, wir wurden aufgenommen in unseren eigenen Studios durch Covid-19. Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions. Die Ad-Musik ist von Dave in Kamas. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub. Und das Logo ist von Stefan Kadusch vom Creative Prism.
Alphabetisch.
Alphabetisch Künstlernamen oder alphabetisch richtige Namen?
Ja, nee, Künstler.
Ich sag einfach zum Schluss.
Na, dann halt Boris, Didi, Sascha.
Ja, voll.
Boris, Didi, Sascha. Okay.
Warte, okay, jetzt. Ich zähl runter. Nee, noch nicht. Jetzt habe ich noch einen Ausschlag drinnen, Alter. Das wird so Horror sein. Wahrscheinlich eine Stunde lang schneiden, bis ich drauf komme. So, oh, das war der erste Klatscher. Passt. Ich zähle, ist jeder bereit? So voll ist er nicht. Das Geilste war echt, wie ich die letzte Folge geschnitten habe und nur Sophie ihre Tonspur isoliert habe, habe ich so echt so gehört, so 3, 2, 1, nichts. nur so ein kurzes so und dann nichts.
Ich bin bereit.
Okay, let's go.